HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Welche Probleme ergeben sich für Händler und Konsumenten, wenn sie die Produzenten der Rohstoffe, zum Beispiel für unsere Schokolade, fair bezahlen möchten? Wie fair ist unser Handel? Darum geht es in der vierten Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin ist Claudia Werle.
Die Braubachstraße 14 in Frankfurt am Main ist eine besondere Adresse. Der Römer, das Frankfurter Rathaus, ist nur ein paar Schritte entfernt. Der Kaiserdom liegt um die Ecke. Hier in diesem Dreieck ist Bitter und Zart, ein Schokoladengeschäft der feinen Art.
Das ist eine weiße Schokolade, die Ivoire. Die kommt jetzt zum Beispiel von der Elfenbeinküste.
Was kostet die?
Also die ist jetzt mit 4,60 Euro für 100 Gramm noch ein relativ günstiger Preis, würde ich Ihnen sagen.
Sabine Seidel, eine der beiden Geschäftsführerinnen von Bitter und Zart, zelebriert hier Schokolade. Für eine Kundschaft, die Wert legt auf Qualität. Es gibt Schokoladentafeln mit einer Mischung aus Ingwer, Kardamom, Nelken und Zimt. Andere Tafeln enthalten geröstete Kakaobohnensplitter aus Santo Domingo.
Hier haben wir die 85-prozentige aus Ghana zum Beispiel. Hier erfahren Kunden einen ganz kleinen Satz nur über das Herkunftsgebiet.
Zu wissen, wo die Schokolade herkommt, das klingt gut. Sabine Seidel erzählt, dass sie sich gerne mit den Schokoladenherstellern unterhält, von denen sie ihre Waren bezieht. Von Stefan Bonnard etwa, einem guten Freund aus Frankreich, weiß sie, dass er direkt mit den Kakaobauern zusammenarbeitet.
Er fliegt mit dem Hubschrauber dorthin und sucht sich seine Dinge aus. Er arbeitet mit diesen Kakaobauern vor Ort direkt, weil einfach er genau weiß, diese Familie baut für mich die Kakaobohnen, erntet sie, weiß eigentlich auch, was aus diesem Produkt letztendlich mal entstehen wird. Weil man muss es ganz ehrlich sagen, das wissen, glaube ich, die wenigsten.
An der Elfenbeinküste, auf den Kakaoplantagen, kann sich niemand einen Laden wie Bitter und Zart vorstellen. Fast die Hälfte des Kakaos, den Deutschland importiert, wird hier geerntet. Das meiste ist Handarbeit, vom Pflücken der Schoten über das Fermentieren bis hin zum Trocknen der Bohnen. Anders als bei Rohrzucker oder Palmöl können die Kakaobauern keine Maschinen einsetzen. Kakao, das ist Knochenarbeit. Mati wuchtet einen braunen 50-Kilo-Sack mit Kakaobohnen vom Rücken und wirft ihn auf eine riesige schwarze Plastikplane. Er atmet schwer, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Hier im Regenwald der Elfenbeinküste ist es feucht und heiß, sicher 30 Grad. Barfuß steht Mati auf der Plastikplane und öffnet den Sack. Er beugt sich tief und verteilt den Inhalt mit seinen Händen. Er sei 19, sagt Mati schüchtern und nach kurzem Zögern. So als hätte man ihm eingebläut, er solle dieses Alter angeben, wenn er danach gefragt wird. Sehr schmächtig ist er, trägt löchrige Jeans und ein verschmiertes orangefarbenes Fußballtrikot der Elefanten, der ivorischen Nationalmannschaft. Sein verquollenes Kindergesicht verrät, Mati dürfte höchstens 13 sein.
Das Geld hat nicht gereicht. Dann hat mich mein Vater hierher geschickt, damit ich arbeite. Jetzt bin ich hier und versuche irgendwie zu überleben.
Lohn bekomme er nicht für seine Plackerei. Höchstens etwas zu essen.
Ich habe oft schlimme Rückenschmerzen von den schweren Säcken. Wir arbeiten hier oft von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Pausen gibt es keine. Entweder ich schleppe Säcke mit Kakaobohnen oder ich bin im Wald. Dann helfe ich beim Spritzen der Bäume oder bei der Ernte. Dann sammle ich Kakaofrüchte auf und trage sie in Säcken aus dem Wald.
Kein Lohn, keine Pausen. Und Arbeitszeiten von täglich 12 Stunden oder mehr. Ist das eine gute Basis für faire Handelsbeziehungen?
Der Rohstoffhafen Saint-Pedro ganz im Westen der Elfenbeinküste. Von hier aus werden die Reichtümer des Landes in alle Welt verschifft. Holz, Kautschuk, Palmöl, Baumwolle, Kaffee und sehr viel Kakao. In den Lagerhallen stapeln sich Hunderte, ja Tausende Säcke mit Kakaobohnen. Mehr als 700.000 Tonnen werden hier pro Jahr auf riesige Containerschiffe geladen und verschifft, Tendenz steigend. Der Wert des braunen Goldes lässt sich kaum schätzen. Auf jeden Fall ist er ein Milliardengeschäft, nicht für die Kakaobauern an der Elfenbeinküste, wohl aber für die Exporteure und für die Schokoladenhersteller.
Und es gibt noch jemanden, der am Kakao verdient. Das sind die Händler und Investoren an den großen Rohstoffbörsen in London und in New York. Auch viele Banker mischen bei dem Geschäft mit. Bei ihnen geht es oft um sogenannte Absicherungsgeschäfte. Das heißt, Produzenten können ihre Ernte zu einem festen Preis verkaufen und die Schokoladenhersteller wissen, wie viel Geld sie für den Rohstoff Kakao bezahlen müssen. Das gibt Planungssicherheit, sagt Michaela Kuhl. Sie ist Rohstoffexpertin bei der Commerzbank und dort unter anderem zuständig für die Agrarrohstoffe, zu denen der Kakao gehört. Anders formuliert, die Banken übernehmen das Risiko der schwankenden Kakaopreise. Das sind komplizierte und oft sehr schwierige Geschäfte, sagt Michaela Kuhl.
Weil es sehr wenig handfeste Daten gibt. Beispielsweise, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie die laufende Ernte, wie die Anlieferungen sind. Dort gibt es inoffizielle Daten zu den Lastwagen, der Zahl an Lastwagen, die in die Häfen fährt. Und da wird dann quasi hochgerechnet, wie viel Kakao da wohl drin ist. Viele Monate später kommen dann häufig erst die tatsächlichen offiziellen Daten, die zum Teil in eklatantem Widerspruch stehen. Oder die Erwartungen an eine Ernte werden stark revidiert.
Wenn man zurückschaut, Waren tauschen, handeln, miteinander ins Geschäft kommen, das machen Menschen schon seit vielen tausend Jahren. Der Ökonom Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hat dafür eine plausible Erklärung. Langhammer hat sich unter anderem mit den Themen Globalisierung und internationale Wirtschaftsbeziehungen auseinandergesetzt.
Man handelt, weil man reicher werden will, weil man weiß, dass man nicht alles genauso gut und genauso kostengünstig herstellen kann wie vielleicht ein anderer. Und weil man weiß, wenn man sich spezialisiert, kann man mit den Ressourcen, die man hat, und dazu gehört auch die Zeit und die eigenen Fähigkeiten, mehr herausholen, als wenn man autark ist und alles selber macht.
Archäologische Funde haben bestätigt, schon die Phönizier und die Griechen fuhren mit ihren Handelsschiffen kreuz und quer übers Mittelmeer. An Bord Leinen aus Ägypten, Weizen, Honig, aber auch Ebenholz, Teppiche und kostbare Edelsteine. Das war lange vor Christi Geburt. Die Römer bauten später ein dichtes Straßennetz. So konnten sie ihre Waren auf dem Landweg leichter transportieren. Von manch einem Kaufmann kennt man sogar die Handelsrouten. Marco Polo etwa hat im Jahre 1271 seine Heimatstadt Venedig verlassen. Seine Reise sollte ihn bis ins ferne China an den Hof des mächtigen Kublai Khan führen.
Der Handel ist der Wohlstand der Welt. Der Handel ernährt die Industrie erzeugt den Handel. Der Handel verteilt den natürlichen Reichtum der Welt und der Handel schafft neue Arten von Reichtum, von denen die Natur nichts weiß. Daniel Defoe, britischer Kaufmann und Schriftsteller.
Müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit nicht nur die Handelnden selbst, sondern eine ganze Nation zu Wohlstand kommt? Nach welchen Prinzipien funktioniert der Handel? Über solche Fragen dachte der schottische Philosoph Adam Smith viel nach. Er lebte im 18. Jahrhundert, also zu einer Zeit, in der die industrielle Revolution die Art zu arbeiten und Handel zu treiben völlig veränderte. Damals entstanden in England die ersten Fabriken. Dampfmaschinen wurden gebaut.
Die Mechanisierung hat dazu geführt, dass man viel stärker als bisher arbeitsteilige Prozesse einführen konnte und dass man eben die einzelnen Produktionsschritte weiter und weiter zerteilen konnte. Und dieses Zerteilen hat zu Produktivitätssteigerungen geführt, hat auch dazu geführt, dass Logistik zum ersten Mal eine Rolle spielte. Denn diese verschiedenen Produktionsstufen mussten ja dann auch zusammengeführt werden. Dadurch hat sich eine grenzüberschreitende Arbeitsteilung ergeben, die technologiegetrieben war, aber die gleichzeitig unterstützt wurde vom Sinken von Transportkosten. Aus Seglern wurden Dampfschiffe und die Dampfschiffe haben natürlich auch die Transportkosten erheblich gesenkt und auch die Zuverlässigkeit der Lieferung sichergestellt.
Adam Smith ging davon aus, dass jeder Mensch im Staat gewisse Aufgaben zu erfüllen habe. Jeder solle seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten nachgehen, um so das Beste für sich selbst zu erzielen. Der Staat dürfe dabei nicht, wie früher oft geschehen, in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen. Smith verstand das Wirtschaften viel mehr als einen sich selbst regulierenden Mechanismus, so der Ökonom Andrew Lee.
Und das war damals neu, dass er dann gesagt hat, ja, der Austausch von Waren durch den internationalen Handel ist überhaupt keine Gefahr für den Wohlstand der Nation. Im Gegenteil, es ist auch eine sehr wichtige Quelle hierfür.
Der britische Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo gehört neben Adam Smith zu den führenden Vertretern der klassischen Nationalökonomie. David Ricardo war ein paar Jahre jünger als Smith, kannte dessen Schriften und war davon so fasziniert, dass er selbst begann, sich Gedanken über die Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie zu machen. Auch er wurde ein Verfechter des freien Spiels der Kräfte. Auch er sah darin die beste Wirtschaftsform, um den Wohlstand der Nation zu mehren. Aber während Adam Smith ein breiteres, eher philosophisch-ethisches Verständnis entwickelte, konzentrierte sich David Ricardo ganz konkret auf die Bedeutung des internationalen Handels.
Seine Theorie beruht auf dem Gesetz der sogenannten komparativen Kostenvorteile. Das heißt, jeder sollte das tun, was er relativ gemessen an den verfügbaren Ressourcen am besten kann. Und er hat diese berühmten Beispiele geprägt, des Austauschs im Handel zwischen Portugal und England, also zwischen einem Land, das Wein produziert und einem Land, das Tuche produziert, und dass beide gewinnen würden, wenn sie sich spezialisieren würden auf das, was sie am besten können, also Portugal auf die Weinproduktion und England auf die Tuchproduktion. Und er ist also somit jemand, der die Richtung der sogenannten vollkommenen Spezialisierung gelehrt hat.
Mit John Maynard Keynes entfaltet die Theorie im 20. Jahrhundert weitere Perspektiven.
As a result of spending 150 million pounds extra, all sorts of people will have bigger incomes. And those who get it.
Keynes war an sich nicht gegen freie Märkte. Bei Vollbeschäftigung funktionieren sie seiner Meinung nach auch im Großen und Ganzen ganz gut, aber das Thema oder Stichwort Vollbeschäftigung ist hier sehr wichtig. Er war eben nicht der Meinung, wie die klassischen Ökonomen, einfach lange genug warten, bis sich die Wirtschaft von alleine reguliert. Da war Keynes sehr skeptisch und sagte natürlich, ja, langfristig sind wir alle tot. Bis wir dorthin kommen, kann es eine halbe Ewigkeit dauern. Der Staat müsste jetzt schon eingreifen.
Sprich, der Staat müsse in wirtschaftlich schwierigen Zeiten investieren, um die Nachfrage anzukurbeln, um Arbeitsplätze zu schaffen und um damit letztendlich den Handel, ja die Wirtschaft insgesamt, wieder in Schwung zu bringen. Nun muss man sich immer vor Augen halten, solche Theorien entstehen nicht im luftleeren Raum. Die Ökonomen suchen Antworten auf drängende Fragen ihrer Zeit. Adam Smith gehörte zu den ersten, die sich mit der Bedeutung der freien Märkte auseinandergesetzt haben. David Ricardo hat uns die Augen geöffnet für die Chancen, die Globalisierung bietet. Und vom britischen Ökonomen John Maynard Keynes können wir lernen, dass Konjunkturentwicklungen nicht gleichmäßig verlaufen. Es gibt Wirtschaftszyklen. Märkte können in Unordnung geraten. Und das hat große Auswirkungen auf die internationalen Handelsbeziehungen. Zitat Keynes:
Das System reguliert sich nicht von selbst und ist ohne zweckgerichtete Steuerung nicht in der Lage, unsere konkrete Armut in unseren potenziellen Überfluss zu überführen.
Und heute? Die Welt ist komplexer geworden. Die Globalisierung schreitet voran. Neue technische Möglichkeiten, ein modernes Verkehrs- und Transportsystem und nicht zuletzt die weltumspannende Internetkommunikation machen das Importieren und Exportieren einfacher, schneller und effizienter. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg trafen sich Vertreter der Siegermächte, um über die Grundlagen für ein neues Weltwirtschaftssystem zu beraten. Die Idee? Handel erleichtern, Zölle abbauen. Am 1. Januar 1948 trat das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT in Kraft. Später kamen GATS und viele weitere bilaterale und multilaterale Abkommen hinzu. Mitte der 1990er Jahre wurden diese Regeln institutionalisiert mit der neu gegründeten WTO, der Welthandelsorganisation. Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
Die WTO ist heute noch das Kontrollgremium für, sagen wir, unfairen Handel. An die WTO kann sich jeder wenden, der glaubt, dass der Handelspartner ihn regelwidrig behandelt. Das ist das eine. Und das andere ist, die WTO bringt die Möglichkeiten, dass Länder sich in großen Liberalisierungsrunden zusammentun, um den globalen Handel zu erleichtern. Also zwei Dinge, einmal ein Disziplinierungsinstrument durch Streitschlichtungsmechanismen und das andere ist eben, dass sie die Möglichkeiten bieten, im Rahmen der WTO über Liberalisierung zu verhandeln.
Zollschranken und andere Handelshemmnisse abbauen, Kontrollinstanzen schaffen, die über den internationalen Handel wachen. Das klingt vernünftig. Eigentlich müssten alle davon profitieren. Fragt man Firmenchefs, sagen viele auch, ja, wir brauchen solche Instrumente, um Kosten zu sparen und besser wirtschaften zu können. Ulf Schneider ist Vorstandsvorsitzender von Fresenius, einem Gesundheitskonzern. Er hat seine Sorgen und Nöte einmal so beschrieben.
Wer aus Deutschland ein Medizinprodukt nicht nur in Europa, sondern auch in den USA vertreiben möchte, muss es sowohl in Europa bei der EMA, bei der zuständigen Behörde zulassen, als auch in den USA bei der FDA. Ansonsten darf es eben in diesen beiden Regionen nicht in den Verkehr gebracht werden. Er muss sich darüber hinaus laufenden Qualitätskontrollen von beiden Behörden unterziehen. Beide haben einen sehr gut vergleichbaren Sicherheitsstandard, aber die Inhalte weichen leicht voneinander ab und daher führt es zu echten Doppelbelastungen, die aber die Sicherheit der Bürger in keiner Weise erhöhen.
Die internationalen Handelsbeziehungen sind unendlich kompliziert. Vieles ist nicht im Lot. Ob das nun die EU ist, die USA oder andere Staaten, sie alle haben sich in einigen Branchen abgeschottet, profitieren von Importzöllen oder von hohen Subventionen. Wenn es nun darum geht, bilaterale oder multilaterale Handelsabkommen in die Praxis umzusetzen, müssen zigtausende von Einzelregelungen unter einen Hut gebracht werden. Lobbyisten, Gewerkschaftsvertreter, Bürgerinitiativen und viele andere wollen von ihren zum Teil in langen Kämpfen erworbenen Privilegien oft nicht abrücken. Wie schwierig es ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, zeigen die Diskussionen um TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Der heftige Disput zwischen Michael Erhardt von der IG Metall und dem Arbeitgebervertreter Clemens Christmann ist nur ein Beispiel von vielen.
Wir werden unsere bewährte Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften behalten. Ja, wir werden unsere ausgetüftelte, bewährte Umweltgesetzgebung behalten.
Wir haben bloß ein kleines Problem,
und wenn die Amerikaner nicht abbauen.
Herr Dr. Christmann, wenn ich die niedrigeren Standards in den USA dann so lasse, dann heißt es im Klartext, dass die Unternehmen in den USA dann eben auch billiger produzieren können.
So seit 40, 50 Jahren sind wir ein Hochlohnland mit riesigen Nachteilen durch hohe Wechselkurse und trotzdem exportieren wir wie verrückt. Solange wir Made in Germany Qualität liefern können, werden wir wirtschaftliche Erfolge haben.
Ich stimme Ihnen zu, aber dazu brauchen wir keinen TTIP, das haben wir heute schon.
Angesichts solcher Diskussionen stellt sich durchaus die Frage, ist die Art und Weise, wie wir heutzutage handeln, wirklich anständig? Ist sie fair? Das Beispiel Kakao hat gezeigt, bis aus Kakaobohnen wohlschmeckende Schokoladenköstlichkeiten werden, wollen viele daran verdienen. Die Kakaobauern, die Zwischenhändler, die Schokoladenhersteller genauso wie die Händler in den Banken und an der Börse. In der Frankfurter Schokolaterie Bitter und Zart kostet eine Tafel bester Schokolade fast 5 Euro. Ein Kakaobauer in Afrika müsste dafür 2 Tage arbeiten. Ist das fair? Was ist fairer Handel überhaupt?
Fair heißt, dass die Menschen, die in der Produktion einbezogen sind, fair bezahlt werden. Das heißt, dass sie also einen anständigen Lohn bekommen, dass keine Kinderarbeit gibt, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihrer Bildung und einem kindgerechten Leben nachzukommen. Aber es geht sicherlich auch um Umweltthemen. Das heißt, dass hier die Plantagen so behandelt werden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen gesundheitlichen Schaden nehmen. Das sind so Schwerpunkte.
Kai Falk, Geschäftsführer vom Handelsverband Deutschland. Und Claudia Brück vom Vorstand von Fair Trade Deutschland sagt:
Fairer Handel ist ein alternatives Wirtschaftsmodell, in dem wir versuchen, auf Augenhöhe mit Produzenten aus dem globalen Süden einen Handel zu etablieren, der auf Gleichberechtigung, fairen Preisen und gegenseitige Wertschätzung beruht.
Die Anfänge des fairen Handels reichen in Deutschland zurück bis in die 1960er Jahre. Zunächst waren es einzelne Aktionen, häufig von kirchlichen Gruppen initiiert.
Ob es Miserior war oder der BDKJ, das ist der Jugendverband der katholischen Kirche, die dann auf die Straßen gegangen sind und mit den Menschen ins Gespräch kamen und überhaupt mal darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Art, wie wir wirtschaften, oft auf Rohstofflieferungen aus dem Süden aufgebaut ist, dass aber die Menschen, die die Produkte im Süden anbauen, davon nicht leben können.
Vieles hat sich seitdem getan. In den Produktionsländern sind Kooperativen entstanden. Diese kleinen Genossenschaften sind zertifiziert, tragen ein Gütesiegel. Die Bauern dort arbeiten nachhaltig, schützen die Umwelt und lassen keine Kinder arbeiten, zumindest offiziell. Der Sozialpsychologe Gerhard Rehse von der Universität in Jena sagt:
Wenn die Frage jetzt ist, warum Menschen Fairtrade-Produkte kaufen oder Fairtrade-Produkte unterstützen oder fairen Handel toll finden, dann ist ein besseres Gewissen oder ein gutes Wissen möglicherweise eine Motivation, aber sicherlich nicht die einzige.
Die Welt rückt immer näher zusammen. Viele Menschen begreifen sie als eine Welt, sagt die Fairtrade-Vorstandssprecherin Claudia Brück.
Wir können uns ganz schnell informieren. Wir haben auch öfters die Nachrichten, was in entfernten Regionen passiert. Es kommt zu uns viel unmittelbarer, sodass der Informationsstand schon ein ganz anderer ist. Das Zweite, was ich denke, ist, dass die Menschen eigentlich gesättigt sind. Wir können uns alles leisten. Es ist eher die Frage, was wir uns leisten wollen. Und dann gibt es eine zunehmende Menge von der Bevölkerung, die sagt, wenn ich schon einkaufe, dann möchte ich auch gerne, dass nicht nur mir es gut geht, sondern dass es auch dem, der es hergestellt hat, besser geht. Und das Dritte ist, dass die Waren auch besser verfügbar sind.
Fair gehandelte Produkte gibt es heute fast überall zu kaufen. Im Eine-Welt-Laden, genauso wie im Supermarkt oder beim Discounter. Das Sortiment reicht von Blumen über Reis, Kaffee und Kakao bis hin zu Kleidung. Verbraucher können solche Waren an Gütesiegeln erkennen. Gemessen am Gesamtumsatz im Einzelhandel spielen Fairtrade-Produkte zwar noch immer eine untergeordnete Rolle, aber, so Kai Falk vom Handelsverband Deutschland:
Wir merken, dass immer mehr Kunden sich mit dem Thema beschäftigen, woher kommt eigentlich das, was ich esse oder kaufe. Für einige bedeutet das dann tatsächlich auch gezielt, nach fair gehandelten Waren zu suchen. Andere sind noch nicht so weit, aber wir merken halt, dass das Thema des nachhaltigen Handelns und des nachhaltigen Handels eine immer größere Rolle spielt und die Unternehmen tragen dem auch Rechnung.
Ist das die Lösung? Ist der faire Handel besser oder sagen wir gerechter als der normale Handel? Ohne Frage, sagt der Karlsruher Volkswirtschaftsprofessor Andrew Lee.
Die beteiligten Bauern sind ja insgesamt durch fairen Handel besser gestellt. Das wird von der überwältigenden Mehrheit der Evaluierungsstudien bestätigt. Es wäre auch überraschend, wenn das anders wäre.
Andrew Lee stieß im Rahmen seiner volkswirtschaftlichen Studien zum fairen Handel aber auf eine ganze Reihe von Problemen. Oft fließt beispielsweise nur ein kleiner Teil des Geldes, das die Verbraucher hierzulande als Mehrpreis für fair gehandelte Produkte bezahlen, auch wirklich zu den Bauern, sagt er. Mehr noch.
Ich sehe zudem noch ein Wildwuchs an Labels, also ich sehe es selber. wenn ich da vor den Regalen stehe, wie soll ich als Konsument wissen, ob das Rainforest Alliance Siegel oder das Fairtrade Siegel bessere Lebensbedingungen garantiert? Und dann sehe ich sogar ein Fair Plus Siegel der GEPA, da bin ich natürlich vollends verwirrt. Und zuletzt sehe ich ein Problem bei den schon jetzt Spannungen innerhalb der fairen Handelbewegung. Also wir haben einerseits diejenigen, die einen breiteren Konsumentenschicht erreichen wollen, die möchten, dass auch größere Plantagen im fairen Handelssystem aufgenommen werden. Sie sind der Meinung, dass eigentlich fairer Handel jetzt nur in Zusammenarbeit mit konventionellen Unternehmen wachsen kann. Und auf der anderen Seite haben wir andere, die der Meinung sind, dass das absolut nicht geht, dass die Standards dadurch verwässert werden, was natürlich unter keinen Umständen passieren darf, Ihrer Meinung nach.
Auch in den Produktionsländern ist manch einer skeptisch. Ein Zertifikat bedeutet nicht automatisch fair produziert, meint etwa Brice Delagneau. Er ist Kakaoaktivist aus der Elfenbeinküste. Auf jeden Fall seien Gütesiegel keine Wundermittel, mit denen sich die Lebensbedingungen auf den Plantagen verändern ließen.
Es gibt große Produzenten und kleine. Der Kleine verkauft zum Beispiel eine Tonne Kakao an den Großen. Und der verkauft alles zusammen weiter. Es gibt viele Fälle, bei denen es null Kontrolle gibt, bei denen wir nicht nachvollziehen können, ob das alles fairer Kakao ist, ob er aus zertifiziertem Anbau stammt. Das ist das Problem. Dieser in weiten Teilen undurchsichtige Prozess der Produktionskette vom Kakaobaum bis zum Hafen. Ich will aber wissen, wer sind die Kakaobauern? Wer sind die Zwischenhändler? Was für ein Kakao ist das?
Qui sont les intermédiaires? Comment les choses se font? Quels sont les types de cacao?
Die Kakaobauern sollten also mehr über die Vermarktung ihrer Produkte wissen. Und wer einen besseren Zugang zu Bildung hat, hat auch bessere Chancen, das globale Handelsgefüge mitzugestalten. Das Machtgefälle ist groß zwischen Börsenhändlern, die mit einem Klick Tonnen von Kakao verkaufen, und Kleinbauern, die nicht wissen, wie sie ihre Familie über den nächsten Monat bringen sollen. Im Idealfall sollte Handel immer fairer Handel sein. Der Volkswirt Andrew Lee kann dem nur zustimmen, gibt aber zu bedenken:
Der faire Handel ist nun mal ein sehr einfaches Konzept, ist sehr verständlich. Es ermöglicht den Konsumenten, ja, freiwillig einen Beitrag zur Armutsbekämpfung zu leisten. Ich meine, andere Ansätze begeistern uns Ökonomen vielleicht mehr. Sie können aber, das habe ich selber festgestellt in vielen Gesprächen mit Personen, sie können aber keine zufriedenstellende Antwort geben auf die Frage, was kann ich konkret tun? Und das schafft ja der faire Handel.
Globale Gier, wie fair ist der Handel? Sie hörten die vierte Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin war Claudia Werle. Verpasste Folgen dieser Sendereihe finden Sie online auf unserer Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de. Ein Hinweis noch: Auf der gleichen Webseite können Sie sich auch zum Funkkolleg-Experiment anmelden. Konkret: Sie können Forschung mitgestalten und dabei spielend in einem Rollenspiel sogar etwas Geld verdienen. Das Funkkolleg-Experiment ist ein Projekt des Frankfurter Labors für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Frankfurt. Teilnehmen können Sie über die schon erwähnte Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de.